Und schon wieder ist eine Woche vergangen. Hallo, ich grüße alle. Ich grüße die kleine Schar, die Gemeinde. Ich grüße aber auch unsere Trema-Gemeinde. Und ich grüße auch die, die unser Wort über das Internet hören. Oder wir verschicken auch als Mail sogar. Also wir sind im digitalen Bereich doch durch Covid-19 ziemlich gewachsen. Und deshalb noch einmal Gruß an alle, die uns jetzt nicht live am Sonntagmorgen hören, sondern etwas verspätet, vielleicht auch in der Woche. Alle seid gesegnet. Der Herr schütze und segne und liebt euch. Das wissen wir und das sprechen wir euch zu. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ich hatte ja am vorigen Sonntag gesagt, dass wir drei Geschichten von Jesus aussuchen werden. Und eine Geschichte haben wir schon am letzten Sonntag behandelt. Das war der Zachäus. Der Zachäus, mache ich nachher im Fazit nochmal, wenn wir heute die zweite Geschichte hören. Und die Besonderheiten dieser Personen, die wir behandeln, die werdet ihr auch gleich erkennen. Und am nächsten Sonntag gibt es dann die dritte Geschichte. Und alle Personen haben so gewisse Schwerpunkte, wo es besonders drauf ankommt. Bei Zachäus war es so, der wollte einfach Jesus nur sehen. Und wollte einfach nur gucken und hat das Spektakel genossen. Aber er hat auch innerlich, glaube ich, etwas, was ihn bewegt hat. Und heute haben wir die kranke Frau als Thema. Aber ich möchte vorher nochmal auf die Bibelstelle eingehen. Wir werden hier diese Bibelstelle von Markus behandeln. Markus und Lukas, alle Evangelisten haben dieses Thema aufgegriffen. Bei Markus ist es am deutlichsten. Aber gehen wir doch erstmal in die Bibel als Umfeld um dieses Thema von Markus 5. Jesus hat erst in Gleichnissen gesprochen, die haben wir behandelt. Und dann ist er auf die Idee gekommen, wir wollen auf dem See, also das ist immer der See Genezareth in Galiläa, wir wollen übers Wasser fahren und wollen auf die andere Seite. Und wir hatten vorhin ja schon im Vorfeld, das haben natürlich unsere Zuhörer nicht mitgekriegt, hatten wir über den gesprochen, der uns immer wieder hindern will, gewisse Dinge zu erreichen und der immer wieder uns stören will. Und wir haben die Vollmacht, da wirklich aktiv zu werden, damit wir ihm nicht Raum gewähren. Und das, was er möchte, können wir verhindern, indem wir in Jesu Namen ihn daran hindern. Als sie jetzt über den See fahren, kommt ein Sturm auf. Und die Jünger haben sogar zu ihm gesagt, Meister, sollen wir hier sterben in den Wellen? Also es muss schon ziemlich zugegangen sein. Jesus war ganz entspannt und hat natürlich dann gleich gesagt, Sturm, hör auf. Dann ist er auf der anderen Seite vom See Genezareth angekommen, am anderen Ufer. Und er hatte dort gleich das, weshalb er ja nicht hinkommen sollte. Denn der Teufel wusste, da ist einer, den habe ich fest in meiner Hand. Das ist der Besessene, der da drüben rumläuft. Und den hat er, bei dem hat er die Dämonen und alles andere, was vom Teufel kommt, ausgetrieben. Und die Schweine sind die gefahren und die sind ins Meer gestürzt. Das hat sich ja die Anwohner nicht gefreut. Und Jesus ist dann gleich wieder zurückgefahren. Also er ist nur wegen dieses Menschen auf die andere Seite gefahren und deshalb auch die Hindernisse auf dem See vom Teufel. Also die Rückfahrt über den See. Und dann kommen natürlich gleich wieder die Menschenmasse, die dort ihn gesehen haben. Und mitten in dieser Menschenmasse kommt der Synagogenversteller und sagt, meine Tochter ist also schwer krank und du musst unbedingt kommen. Und der Synagogenvorsteher fällt vor Jesus nieder. Ich meine, das ist ja auch schon bemerkenswert. Und genau da hinein, in diese Tour, wo Jesus sich natürlich aufmacht, er hätte ja sagen können, also ich habe so eine harte Woche hinter mir, ich habe jetzt keine Zeit, also hör mal, das müssen wir auf nächste Woche verschieben. Nein, Jesus ist sofort da, Jesus ist sofort aktiv und Jesus geht sofort los. Und deshalb haben wir den Blick auf diese stressige Zeit von Jesus, die er auf der Erde verbracht hat. Er hat wirklich mit Gott gesandt und in seinem Auftrag, gesteuert vom Heiligen Geist, das alles auch geschafft. Aber er musste auch immer wieder einmal ruhen. So, und jetzt kommen wir genau auf dem Weg zu der Tochter des Synagogenvorstehers. Und da kommt die Jesus-Geschichte, die so reich an Überraschung ist, mit einem völlig überraschend neuen Verlauf. Und das würde ich jetzt gerne, dass die Conny uns vorliest, und zwar den Markus 5, 25 bis 34.
Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt.
Amen. Eine wunderbare Geschichte und wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Zeit zurückgehen, wenn wir heute den Fall betrachten. Es wird übrigens sehr aktuell beschrieben in dem Evangelium, was Markus festgehalten hat und ich finde das sehr zeitnah auch für uns. Aber wir müssen uns nochmal in die Frau versetzen, die seit 12 Jahren an krankhaften Blutungen litt. Und wir müssen uns dann vor Augen führen, was das damals bedeutet hat. Wir haben ja die Vorschriften von 3. Mose 15, wo eben alle Gegenstände, auf die sie sich setzte oder die sie anfasste, die waren alle dann unrein. Und die Vorschriften gab es da. Und wer selbst dann diese Gegenstände berührte, zog diese Unreinheit auf sich. Und dann war diese Frau nun mitten in der Menge, wo sie eigentlich gar nicht hätte hin dürfen. Und sie übertrug die Unreinheit natürlich üblicherweise in die Menge. Und das hat natürlich bei ihr schon ein ziemliches Zittern und sozusagen Angst hervorgerufen. Ja, das muss man sehen. Aber sie war trotzdem zielgerichtet. Und deshalb ist das Zittern eigentlich, was wir später lesen, hatte ich gesagt, verständlich, denn sie hat ja 12 Jahre lang kein normales Leben geführt. Das muss man sich vorstellen. Sie war abgeschottet von der Welt, abgeschnitten. Sie konnte überhaupt nicht sie konnte nicht zum Markt gehen und einkaufen und nicht in die Gaststätte, hätte ich bald gesagt, einen Kaffee trinken. Die beiden, also Markus schildert diese Geschichte, nenne ich sie mal, sehr ausführlich. Und man muss diese Gesichtswinkel einmal sehen. Lukas war ja Arzt. Lukas hat das aus der Sicht, könnt ihr später vielleicht nochmal nachlesen, aus der Sicht des Arztes gesehen. Und Markus, wo wir heute sind, hat es aus der Sicht des Patienten gesehen. Also da sind wieder mal die Blickrichtungen in den Evangelien nicht unterschiedlich, aber der Winkel ist anders, nicht? Manchmal sind so kleine Bemerkungen, die am Rande festgehalten sind, eben typisch für den Verfasser, für den Schreiber, sage ich mal. Der Verfasser ist ja Gott und Jesus und das ist ganz klar. Aber die Bemerkungen sind interessant. Diese Krankheit war zeitraubend und schmerzhaft, muss man sich vorstellen. Und es heißt ja auch, sie hat viel von Ärzten erlitten, so steht es geschrieben. Und die Ärzte hatten also sicherlich ihre Grenzen. Die Ärzte haben manchmal ihre Grenzen und sie hatte zudem auch noch all ihr Vermögen mit eingebracht. Sie war also eigentlich jetzt mittellos, denn sie hat alles für ihre Krankheit getan, damit sie davon loswerde. Wie ihr Familienstand war, steht nicht geschrieben, ob sie ledig, verwitwet oder geschieden war. Und von einem Mann wird auch nichts erwähnt. Aber ist es nicht heute auch noch so? Alle unsere Vermögen geben wir aus, um gesund zu werden. Und wenn ich überlege, wie wir hier in dieser kleinen Gemeinde schon Menschen gehabt haben, die auch wirklich viel getan haben zur Krankheitsbeseitigung und dann konnte am Ende Gott nur noch helfen. Und die Ärzte haben staunend davor gestanden und haben gesagt, da hat eine höhere Macht geholfen, kommt dann meistens so als Aussage von Ärzten. Ich habe mit den Ärzten natürlich auch in diesen Fällen diskutiert. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin Pastor, ich weiß, wer da eingegriffen hat. Und damit war die Sache für mich klar. Einige können das nicht ab, weil sie natürlich nicht dran glauben. Und die meinen dann, das sei alles nicht so, wie sie es dann tatsächlich sehen. Aber wenn der Mann gesund ist, was will man dazu noch sagen? Und vorher der Patient an seine Grenzen gekommen war, das muss man ja auch sehen. Und plötzlich wird er geheilt. Da muss ich doch eigentlich mich mal fragen, wie kann das geschehen? Ja. Die menschliche Kunst hat also nichts gefruchtet, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja die Ärzte und die Ärzte sind wichtig und deshalb dürfen wir die Ärzte auch nicht ganz außer Acht lassen oder überhaupt nicht außer Acht lassen. Ich habe Leute, die Medikamente nehmen müssen, sei es worum auch immer, und die sagen dann plötzlich zu mir, ja Peter, ich lasse die Medikamente weg, ich vertraue jetzt nur auf Gott. So geht's auch nicht. Das bringt dann schwere Probleme, besonders bei psychisch Kranken, die dann eben meinen, sie können auch ohne. Und das ist nicht einfach, dann die Leute zu überzeugen, dass es eben der Arzt auch noch gefragt und einbezogen werden muss und dann natürlich Gott nicht außer Acht gelassen werden. Conny, kannst du uns dazu, das ist ganz wichtig, die 2. Chronik 16, Vers 12 vorlesen? Da gibt es einen ganz kurzen Vers, der das auch genau ausdrückt.
Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte.
Eben. Die Krankheit nahm zu, er suchte nicht den Herrn. Interessant. Und das ist etwas, was diese Frau jetzt, die hat die Überzeugung gewonnen, dass Jesus der einzig rettende Arzt jetzt ist. Und sie hat ja sowieso keine Mittel mehr. Also sie muss mit Jesus jetzt ins Reine kommen. Sie muss zu ihm. Und nachdem sie nun von Jesus gehört hatte, hat sie diese absolute Hoffnung und wagt sich in die Menge. Und das ist wiederum ein ganz heikler Tatbestand von ihr. Und wenn wir auch überlegen, am See Genezareth hat Jesus ja gelehrt, da waren also wirklich Massen von Leuten. Und sie hat all ihre Bedenken überwunden und wie es heißt in einer anderen Übersetzung, und kam jetzt in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Sie glaubte in der Menge sich verstecken zu können, dass sie anonym sei in der Menge, dass sie so wie in so einem Brei versinken würde. Und dann kommt genau das, was jetzt festgestellt, ach so, das Obergewand, sie berührte den Mantel, das ist noch wichtig, dass wir darauf nochmal blicken. Das mantelförmige Obergewand, das hatte Quasten. Jeder Jude musste diese Quasten an seinem Gewand haben. Und wenn man jetzt noch überlegt, sie hat ja nicht das Gewand nur berührt, sie hat das Gewand nicht berührt, sondern nur die Quaste. Also ist ja von daher, wenn das Ding an so einer Kordel hängt, überhaupt nicht festzustellen, dass überhaupt der Mantel berührt worden ist. Und im Gedränge, das ist nämlich ganz wichtig aus der späteren Betrachtung noch, dass wir darauf mal... Und jetzt ist es eigentlich das Motiv von dieser Frau. Das müssen wir nochmal beleuchten, denn sie sagte sich, ich bin nah am Wort, wir gehen genau mit dem Wort voran, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Welch ein Glaube. Und wenn wir das Berühren des Gewandes nochmal betrachten, man könnte der Meinung sein, dass da in gewisser Weise ein Aberglauben mit, ja, weil das ja in irgendeiner Weise ein bisschen auf kindliche Ebene herabgespielt wird. Aber da ist doch, glaube ich, der Glauben am Anfang wichtig, denn Jesus sagt immer, wenn ihr glauben würdet wie die Kinder, wenn ihr sein würdet wie die Kinder. Und da darf man jetzt nicht dahin kommen, dass Gott jetzt hier nicht auch dadurch handeln kann, dass er jetzt eben dieses kindliche Prinzip Und was eben jetzt hier angewendet wird durch diese Frau, dass man das jetzt abtut und sagt, das ist Scharlatanerie, das wollen wir ja auch nicht hören. Sie wollte gesund werden und das hat ja auch, wenn wir das sehen, einmal die Doppelbedeutung. Sie wollte einmal ihre Krankheit loswerden und gesund und gerettet werden. Das ist auch die zweite Sache, die Jesus im Auge hat, nämlich die Veränderung, die Jüngerschaft und das ewige Gericht, also ewiges Leben, dass das von ihr abgehalten wird. Und deshalb ist dieses anschließende Wunder, was jetzt eintritt, phänomenal, denn es wird sofort, hier ist die Sofortheilung eingetreten, sofort wird sie geheilt. Nicht, es ist nicht nur eine Besserung eingetreten, denn wenn wir mal überlegen, wie sie im Vers 26 ja eben absolut nach 12 Jahren keine Chance mehr gesehen hat. Und jetzt plötzlich ist eine Sofortheilung da und sie spürte es an ihrem Leibe, heißt es. Die wahre Geißel, sage ich mal, war von ihr weggenommen und die unvergleichliche Wundermacht von Jesu tritt hier einzigartig in den Vordergrund. Wir sehen plötzlich, dass Jesus A merkt, dass sie ihn berührt hat und B, dass er sofort gehandelt hat. So eben mal zwischendurch, sage ich mal. Er hatte ja eine ganz andere Zielrichtung. Und deshalb ist es besonders hervorzuheben, was hier in diesem Moment passiert, durch heilende Kraft von Gott. Und Jesus merkte es. Und logisch, er besaß ja den Heiligen Geist. Und er sagte nicht nur, da hat er jemand meine Quaste angefasst und hat gesagt, die Kraft, es ist Kraft von mir geflossen. Und er wendete sich um und schaute in die Menge, heißt es dann weiter. Und er schaute sich um und er ging ja nicht schweigend darüber hinweg. Warum hat er nicht geschwiegen? Er hätte ja auch sagen können, ach, ich habe das ja gesehen, die Frau ist geheilt und so weiter. Nein, er wollte das nicht als unpersönlicher Glücksbringer auftreten, sondern er wollte eine persönliche Verbindung, die auf Glauben basiert ist und Nachfolge nach sich zieht, jetzt hier grundlegen. Und das natürlich vor Augen der gesamten Menge. Das war auch wichtig. Und seine Jünger waren ja auch dabei, denn jetzt kommt der Kommentar der Jünger, das kann ich mir richtig vorstellen, wenn ich diesen Vers oder diesen Text, der jetzt kommt, richtig mal betone. Du siehst, dass die Menge dich doch beinahe zerdrückt und fragst, wer hat mich berührt? So ein Käse. Gell? Also sie maßregeln Jesus und sagen ganz klar eine typisch weltliche Aussage, boah, das ist doch, was du da gesagt hast, das ist doch nur Käse. Ja, sagen wir mal. Und da müssen wir uns doch fragen, dass hier eine Kritik an Gott und Jesus sichtbar wird und dass wir auch heute immer uns wieder fragen müssen, kritisieren wir Gott und lassen uns nicht belehren? Schau mal, Gott belehrt uns, indem er uns den Weg zeigt. Aber hier drehen die Jünger das um und belehren Jesus. Also du siehst doch die Menge und hör mal, jetzt ist doch wohl klar, dass du gar nicht wissen kannst, wer dich da berührt hat. Und das, finde ich, ist wiederum wichtig, dass wir da sehen, wer da immer der Redelsführer war. Das war immer der Petrus mit seiner vorschnellen, wir würden sagen, heute mit seiner Klappe. Gell? Der hat immer gleich zack reingehauen, gar nicht um zu überlegen. Aber was ist daran? Jesus lässt sich nicht beirren. Denn der Text geht weiter und er blickte sich um zu sehen, die das getan hatte, steht da. Also er wusste vorher schon, dass es eine Frau war, durch den Heiligen Geist geführt. Das war ihm schon klar, dass eine Frau ihn berührt hatte. Und die Frau kam dann zu ihm und fiel vor ihm nieder und sagte zu ihm, die ganze Wahrheit steht da. Sie sagte die Wahrheit. Also erstmal ist die Wahrheit ja die, sie hat natürlich eine Sünde auf sich genommen. Die Sünde, dass sie einmal aus der Abgeschiedenheit, aus dem Ghetto, ja. Das ist das, wo ich noch hinkomme. das ist doch nicht weit weg von Covid-19, wo wir uns heute bewegen, gell? Und dass diese Frau jetzt sich nicht wohlgefühlt hat, dass sie also wirklich in Sünde auch gegenüber dem, wir haben vorhin ja den dritten Mose zitiert, dass sie also wirklich in dieser Ausgesondertheit leben musste. Und die erste Finsternis, heißt es ja, die Finsternis, die dort sichtbar geworden ist, das ist das körperliche Elend dieser Frau. Und die zweite Finsternis war dieses schlechte Gefühl, und vielleicht war auch noch irgendwas anderes mit dabei, dass sie die ganze Wahrheit, also sie sagt nicht nur, dass ich mich aus meiner Quarantäne bewegt habe, sondern es können da auch noch alle anderen Formen von Sünden mit auf den Tisch gekommen sein. Und das kostete natürlich der Frau etwas, diese Buße zu tun. Und dann, da heißt es an dieser Stelle ja, dass die zu ihm kam mit Furcht und Zittern. Und das muss einerseits die Scham über die Krankheit gewesen sein. Wer sagt schon gerne, dass er eine ansteckende Krankheit hat, wenn er irgendwo steht? Das ist nicht unbedingt witzig, gell? Und das mag keiner hören, und die anderen Leute sind vielleicht sogar erschrocken, wenn man heute unter die Menschen tritt und sagt, ich habe Covid-19. Okay. Und Scham auch über das sich verstecken, Scham über die Unreinheit, die sie jetzt unter die Leute gebracht hatte. All das kommt jetzt aus ihr heraus, und das hat zusammengewirkt, und deshalb heißt es, sie erzählte ihm die ganze Wahrheit. Und in Vers 34 kommt dann die Heilung dieser Frau zum Abschluss. Drei Sätze dazu, die Jesus jetzt sagt, müssen wir noch betrachten. Der erste Satz spricht die zentrale Rolle hier des Glaubens aus. Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Ist das nicht toll? Das ist genau der Punkt. Und dieser Glaube, der hat die Wende in ihrem Leben herbeigefügt. Denn dein Glaube hat dir geholfen, hat dich gerettet, mit anderen Worten auch. Die Rettung ist dann auch eine Veränderung, und dass sie dann eben auch, wir wissen es nicht, als Jüngerin vielleicht in seinen Kreis eingetreten ist. Und ich will mit dem Glauben in Verbindung bleiben und habe dann sogar ewiges Leben, kann sie sich ja auch gesagt haben. Und dann, wenn wir da den Hebräer 11,6 mit einfließen lassen, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne diesen Glauben hätte Jesus sie vielleicht heilen können, aber hier hat er die Gewissheit, ich kann sie heilen, weil sie eben diesen Glauben hat. Und wenn du diesen Glauben bringst, hat Gott keine Chance, das ist falsch ausgedrückt, aber Gott kann dann nur, weil es ja sein Wesen ist, er kann dann nur heilen. Und wenn du mit dieser Bitte an ihn herantrittst, wird Gott heilen. Aber du musst eben die ganzen Umstände damit vortragen, die eben zu einer Veränderung deiner ganzen Lebenssituation auch führen. Der zweite Satz, den Jesus zu dieser Frau sagt, geh hin in Frieden. Und wenn wir in Frieden leben, dann brauchen wir nicht in unserer Vergangenheit hängen zu bleiben. Viele sind Christen geworden, indem sie ihr Leben übergeben haben, aber hängen immer noch in der Vergangenheit fest. Und deshalb gibt Jesus ihr hier den göttlichen Frieden. Frieden mit Gott zu haben, und dann kannst du wirklich sagen, okay, ich bin ein neuer Mensch und meine Sünden sind mir ja vergeben. Und die sind zwar immer noch da, aber ich muss sie nicht wie so ein 3-Zentner-Gewicht immer mit mir rumtragen. Sie sind einfach abgewaschen. Ich bin rein durch das Wort, das ich gesprochen habe, und Jesus hat es angenommen, und ich bin errettet. Der dritte Satz schafft Gewissheit. Und da ist Jesus nicht nur so, dass er sagt, naja, heute hört mal die Blutung auf, morgen kann sie ja wiederkommen. Nein, Jesus sagt, ihr sei gesund von deiner Plage. Also Jesus gibt dir die Sicherheit, dass die Krankheit weg ist. Die wird auch nicht zurückkommen. Und jetzt liegt es natürlich, die Chance liegt ja bei der Frau. Akzeptiert sie den Weg, den sie gehen soll, oder fällt sie zurück? Und da liegen die Chancen eben ganz bei ihr, sich zu entscheiden. Sie ist ja eine Tochter Gottes und eine Tochter Abrahams. Und das haben wir letzten Sonntag ja auch gehört. Und ansonsten hören wir nichts mehr von ihr. Sie tritt nie wieder auf. Wir haben keine Äußerungen mehr in der Bibel, was aus ihr geworden ist. Lass uns nochmal die beiden Typen jetzt. Zachäus, der im Baum sitzt und auf das Vorbeitreten von Jesus wartet. Und Jesus weiß, den Mann brauche ich. Und der muss sein Leben verändern. Und er tut es auch. Und die kranke Frau, die sieht Jesus nur. Und Jesus bemerkt sie erst, als sie sie berührt hat. Das heißt, hier ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Aber auch am Ende ist das Ziel klar vor Augen. Und wie bei beiden. Sie sind beide in einer veränderten Ausgangsposition auf einem neuen Weg unterwegs. Beim Zachäus haben wir das erfahren, was er beabsichtigt, indem er eben das, was er erpresst hat, zurückgibt und ansonsten sein halbes Vermögen von einem Multimillionär ist er eben nur noch Millionär. Das langt ja auch. Ne? Aber das haben wir letzten Sonntag gehört. Und um nochmal dieses Zwischendrin, was ich sagte, anzuschauen. Jesus geht ja weiter zu der Tochter des Synagogenvorstehers. Da ist er ja auf dem Weg. Und dann, als die kommen ihm entgegen und sagen, ja, das Kind ist gestorben, brauchst gar nicht mehr weiterzugehen. Und er sagt, die schläft nur, da lachen ihn alle aus. Überleg mal, das ist ja auch eine Festigkeit, die in einem drin ist, wo du sagen musst, ich weiß, dass die wieder zum Leben zurückkommt. Und Jesus erweckt sie und sie wird wieder gesund und sie ist am Leben. Danach, keine Pause, Jesus geht in seine Heimatstadt und da wissen wir alle, was da ihn erwartet. Ablehnung, boah, volle Breitseite, da läuft er gegen eine Mauer. Wir hatten im Eingang auch etwas, wo wir genau das Thema hatten, wo man einfach mit Worten, die man aus der Bibel spricht, auf Ablehnung stößt. Dann werden seine 12 Jünger von ihm ausgeschickt. Erstmalig werden sie auf den Weg geschickt. Dann das nächste kommt, Johannes der Täufer wird geköpft. Überleg mal, das ist alles in ganz kurzen Zeitpunkt dort zusammengefasst. Dann kommen die 12 zurück und dann heißt es, die Apostel kommen zurück. Es ist interessant, dass sie erst als Jünger ausgeschickt werden und als Apostel kommen sie zurück. Phänomenal. Sie haben schon ihren Auftrag, den sie hatten, erfüllt, nämlich das Wort weiterzutragen und vielleicht sogar schon Saat zu sehen für eine neue Gemeinde, die irgendwo gegründet wird. Er hatte also keine Ruhe, Jesus, und trotzdem hat er allen geholfen, die ihn um Rat und Tat gebeten haben. Und die Ruhe, wir wissen es selbst, was kommt danach? Die Speisung der 5000. Ich meine, da sind Menschenmassen zusammen. Da können wir nicht sagen, ja, also jetzt erstmal Pause, ich muss jetzt erstmal 14 Tage an Gardasee fahren und mich erholen. Nein, er ist also ständig gefordert worden und hat eben dieses auch nur überstanden, weil Gott ihn gesegnet hat und er vom Heiligen Geist geführt unterwegs war. Vielleicht ein kleiner Ausblick auf den nächsten Sonntag. Da haben wir eine Personengruppe und da kommt noch ein neuer Aspekt hinzu. Mach's mal ein bisschen spannend. Dann werdet ihr nächsten Sonntag davon hören, was da dann passiert. Aber der Aspekt, der dann hier nicht so recht zum Ausdruck gekommen ist, obwohl der vielleicht schon da war, kommt am nächsten Sonntag dann ganz klar zum Ausdruck. Und dann haben wir die drei Geschichten gehört, die Jesus ja, in der Bibel hat aufschreiben lassen. Und wir werden dann sehen, wie es der nächsten Personengruppe geht. Okay. Ich möchte jetzt die Hörer im Internet oder über Trema oder wo auch sonst man unsere Botschaft hört, möchte ich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, sei euch gnädig und er führt euch in den Frieden Gottes. Und dieser Friede Gottes, haben wir vorhin auch schon gehört, dieser Friede Gottes ist höher als alle Vernunft und er bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und bis zum nächsten Sonntag mit einer neuen Geschichte von Jesus. Amen.